Und zwar geht es jetzt um Transitions. Volker Krause erzählt uns was dazu. Deine Folien fehlen noch.
Doch, schaut sind da, um. Oder?
Gut, wunderbar.
Okay. Ja, vielen Dank. Genau, wir haben ja gerade schon ein bisschen was zum Routing gesehen. Also insbesondere für Straßenrouting haben wir im OpenStreetMap-Umfeld nicht nur eine Reihe von freien Implementierungen. Wir haben zum Beispiel von Valhalla auch eine Instanz, die der Foskis-Verein betreibt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie an einer freien Anwendung arbeite und dafür Routing brauche, habe ich da erstmal was, womit ich arbeiten kann. Im Bereich des öffentlichen Verkehrs, also Züge, Busse, Fähren, Flugzeuge etc., haben wir das nicht, beziehungsweise hatten das bisher nicht. Das heißt, wenn ich da Routing gebraucht habe, hatte ich im Wesentlichen zwei Optionen. Ich kann die APIs der Verkehrsanbieter benutzen. Das ist häufig proprietär. Die Nutzung ist selten explizit erlaubt, aber wird häufig geduldet. Entsprechend finde ich keine Dokumentation, also das ist häufig dann Reverse Engineering. Es gibt keine Kommunikation, wenn irgendwas sich ändert. Wir hatten zum Beispiel Anfang Januar den Fall, dass die HFAS API der Deutschen Bahn abgeschaltet wurde. Da hingen ganz viele freie Projekte von ab. Öffi, Transporter, Travelink, alle mussten dann plötzlich nach Alternativen suchen. Und das andere Problem bei den Anbieter-APIs ist natürlich, die sind primär dafür ausgelegt, um die eigenen Produkte zu verkaufen. Also selbst bei sowas wie der Deutschen Bahn, wo man europaweit im Fernverkehr eine relativ gute Abdeckung hat, fehlen zum Beispiel die Fernbusse. Das heißt, ich kriege da nicht das komplette Bild. Die zweite Option sind Systeme, die von der öffentlichen Hand betrieben sind. Da ist zum Beispiel Norwegen als schönes Beispiel zu nennen. Finnland hat sowas Ähnliches. Also da gibt es quasi staatlich betriebene Plattformen, die das komplette Mobilitätsangebot in dem ganzen Land abdecken. Da habe ich also nicht diese Anbietertrennung. Diese Systeme sind zudem häufig auf freier Software basierend. Es ist also auch, und darüber hinaus, die sind explizit dafür gedacht, dass ich die als Externer nutzen kann. Das heißt, ich habe Dokumentation, ich habe sinnvolle Kommunikation. Aber ich habe halt relativ starke regionale Beschränkungen. Das wird immer nur für den Bereich gemacht, für den man jeweils zuständig ist. Das ist jetzt in Norwegen oder Finnland immerhin das ganze Land. In Deutschland haben wir zum Beispiel mit Stadtnavi in Herrenberg so ein Beispiel, ist der gleiche Software-Stack, aber halt für eine Stadt. Ne? Und das wird dann sehr schnell sehr kleinteilig. Der Vollständigkeit halber, die dritte Option, die es in dem Bereich gibt, wäre dann sowas wie Google. Da habe ich halt weder die Anbieter noch die regionalen Begrenzungen. Das ist aber halt so proprietär, dass ich das als freie Software in der Regel nicht benutzen kann. Darüber meckern ist natürlich jetzt einfach. Könnte man es denn besser machen? Da bräuchte ich im Wesentlichen zwei Komponenten für. Das eine ist eine freie Implementierung des Routing-Algorithmus. Da haben wir ein paar zur Auswahl. Open Trip Planner ist zum Beispiel das, was in Norwegen zum Einsatz kommt. Motis, da werden wir gleich noch mehr zuhören, von der TU Darmstadt. Navizia aus Frankreich, das wird inzwischen leider nicht mehr weiterentwickelt. Und das sind jetzt sogar nur die Systeme, die rein auf Public Transport ausgelegt sind. Wir haben ja eben bei Valhalla gesehen, da ist das ja auch ein Thema und Open Route Service, wo es quasi aus der Straßenrouter-Ecke kommt. Also Optionen haben wir da. Der zweite Teil, den ich brauche, sind natürlich dann Fahrplandaten. Sollfahrpläne und Echtzeitdaten. Da hat sich die Situation in den letzten Jahren auch kontinuierlich verbessert. Da gibt es natürlich nach wie vor immer noch große Lücken, aber der regulatorische Druck von der EU hat da geholfen und die schiere Marktmacht von Google. Also wenn man in Google Maps vorhanden sein will, muss man Google halt diese Daten liefern. Und wenn die Daten dann einmal da sind, ist es häufig ein sehr kleiner Schritt, die auch entsprechend öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das passiert leider nicht immer. Hallo Deutsche Bahn, Echtzeitdaten. Aber an vielen Stellen hat das auch geholfen. Darüber hinaus gab es auch in der Vergangenheit schon Open Trip Planner Instanzen, die rein Community betrieben waren, zum Beispiel in Ulm, aber auch hier in Münster. Das hat dann zumindest gezeigt, dass es auch, dass das Ganze auch so von der Komplexität und der Technik her Community betrieben beherrschbar ist. Und das ist dann letztendlich das, was sich Transitions zum Ziel gesetzt hat. Eine Routing-API für freie Anwendungen, insbesondere für den öffentlichen Verkehr, bereitzustellen. Das ganze Community betrieben, also anbieterunabhängig, somit zumindest diese Grenze weg ist. Und international, also dass auch die regionalen Grenzen weg sind. Letzteres im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Also je größer ich das mache, desto mehr, desto schwieriger wird das so skalierbarkeitsmäßig. Das technisch Machbare hat sich bisher dankenswerterweise als sehr flexibel erwiesen. Das heißt, wir haben da bisher keine Grenzen für einbauen müssen. Das basiert alles auf freier Software, wenig überraschend. Als Routing Engine kommt Motis zum Einsatz. Insbesondere deshalb, weil das auf diese Größenordnung skaliert. Bei Open Trip Planner gibt es die Aussage von den Leuten in Norwegen, dass das da größenordnungsmäßig halt am Limit ist. Und Norwegen ist zwar flächenmäßig ein größtes Land, aber wenn man sich die relevanten Parameter anschaut, ist das halt eher vergleichbar mit Großraum Paris. Das heißt, wenn ich das irgendwie auf Deutschland oder Frankreich hochziehen will, wäre man da wahrscheinlich schon an der Grenze. Motis kriegt das hin. Das Zweite, was wir dann drumherum gebaut haben, ist die Datenverarbeitungspipeline, also Fahrplandaten einlesen, aufbereiten, validieren und in den Router importieren. Da merkt man dann so ein bisschen, dass das vorwiegend von Leuten aus dem Softwareumfeld gemacht wurde, weil das der Prozess ist im Prinzip ein Pull-Request gegen ein Git-Repository und der Import- und Verarbeitungsprozess ist die CI-Pipeline. Das heißt, ich füge einen neuen Datensatz hinzu und kriege dann auf den Pull-Request gleich die Reaktion, ob das funktioniert hat oder ob es da noch Fehler gab. Kann man so für Nicht-Software-Leute vielleicht auch noch im Workflow ein bisschen verbessern. Ein paar Zahlen dazu, also angefangen haben wir damit bei der FOSDEM letztes Jahr, das ist jetzt etwas über ein Jahr her. Inzwischen haben wir da über 1500 GTFS-Datensätze drin. Also GTFS ist das Standardformat für Fahrplandaten, das ist das gleiche, was Google Maps auch benutzt. Die kommen aus 56 Ländern, beziehungsweise ich glaube seit gestern sind es nur noch 55. Tunesien ist wieder rausgefallen, da ist der Feed verschwunden. Also es ändert sich auch alles noch sehr dynamisch. Das heißt jetzt nicht, dass wir in all diesen Ländern 100% Abdeckung haben. In einigen Ländern ist das auch eher punktuell. Aber man sieht das so ein bisschen auf der Karte da von Europa. Jeder der bunten Punkte ist im Prinzip eine aktuelle Position von einem Fernzug oder einem Fernbus. Also da ist in der Fläche schon einiges abgedeckt. Wir hatten bisher insgesamt über 50 Leute, die da dran mitgewirkt haben, was für so ein junges Projekt eigentlich auch ein ganz guter Wert ist. Darüber hinaus haben wir inzwischen eine Handvoll Apps, die das als Backend benutzen. Und da sind jetzt noch nicht mal die mitgezählt, bei denen Unterstützung im Moment in der Entwicklung ist. Da kämen dann zum Beispiel sowas wie Öffi und Transporter auch noch dazu. So viele Datensätze da drin zu verarbeiten, bringt natürlich auch jede Menge Spaß damit rein. Eine ganz große Herausforderung ist halt die Qualität der Fahrplandaten. Da finden sich auch alle möglichen und unmöglichen Fehler drin, ne? Angefangen von so Klassikern wie der weltweit größte Umstiege-Hub ist halt die Nullinsel. Da hatten wir, glaube ich, zu Spitzenzeiten über 20.000 Verbindungen hin. Es gab auch irgendwo aus Hessen einen Überschallbus nach Somalia. Da hat halt jemand Längen- und Breitengrad von der Haltestelle vertauscht. bis hin zu bizarreren Sachen wie die Zeitschleife von Aachen. Da gab es vor ein paar Monaten einen Bus, mit dem man 4 Stunden in die Vergangenheit fahren konnte. Oder das Wurmloch von Köln, wo der Hauptbahnhof und der Flughafen miteinander verbunden wurden. Sowas ist halt, wenn ich das darstelle, extrem verwirrend. Aber noch viel, viel schlimmer ist, der Routing-Algorithmus ist bei sowas halt eiskalt. Ne? Der nutzt jeden Shortcut aus, den er finden kann. Und wenn ich irgendwo 4 Stunden in die Vergangenheit reisen kann, dann hat das in einem sehr großen Radius sehr wilde Auswirkungen. Das heißt, diese Fehler muss man dann erstmal verstehen und zurückverfolgen und entsprechend die Daten korrigieren und Schutzmaßnahmen einbauen. Andere Herausforderung ist natürlich überhaupt die Verfügbarkeit der Fahrplandaten. Das schwankt regional sehr, sehr stark. Also in Deutschland haben wir da insbesondere mit den Fernverkehrs-Echtzeitdaten ein Problem. Die will die Deutsche Bahn. Also die gibt es, die hat Google, die hat Delphi, aber rausgegeben werden sie nicht. Ansonsten in Europa ist so ein gewisses Gefälle zu erkennen von Nord nach Süd und von West nach Ost, war auf der Karte eben auch so ein bisschen zu erkennen. Also insbesondere nach Südosten hin haben wir da noch deutlich Lücken drin. Ein weiterer ganz, ganz wichtiger Datensatz für das ist natürlich OpenStreetMap. Da haben wir dankenswerterweise sehr viel weniger Ärger mit. Das wird hier hauptsächlich eingesetzt für das Routing auf der ersten und letzten Meile und für Umstiege. Das sind die üblichen Profile unterstützt, ne, also Fußweg, Rollstuhl, Fahrrad oder Auto. Das ist ja so ziemlich Standard bei diesen Systemen. Was noch nicht Standard ist, wir haben das eben bei Valhalla auch gerade als aktuelle Entwicklung gesehen, ist das Indoor-Routing. Also wenn ich jetzt in einem großen Bahnhof einen Umstieg hinkriegen muss zum Beispiel, da habe ich ja dann im Prinzip dreidimensionale Koordinaten, wo die dritte Dimension die Etage ist. Entsprechend modelliert als der Level-Tag in OpenStreetMap. Da das was ist, was ich auf der Standardkarte in OpenStreetMap nicht sehen kann, ist das noch am ehesten die Stelle, wo es Korrekturbedarf gibt in den Daten. Dann haben wir natürlich noch eine Reihe von Sachen, die in der Entwicklung sind. Eine Sache, die gerade im Probebetrieb ist, ist Unterstützung für Leihfahrzeuge auf der ersten und letzten Meile, also sowas wie E-Scooter oder so. Auch dafür gibt es Datenstandards, die eigentlich etabliert sind. Also ich denke, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter ausrollen, solange das standhält. Die weiteren Punkte sind Dinge, die in MOTIS in der Entwicklung sind, die wir natürlich auch dann gerne nutzen würden, sobald sie da fertig sind. Das sind so Sachen wie Park-and-Ride-Routing, also wo ich auf der ersten Meile halt zu einem geeigneten Parkplatz geschickt werde, wo vorhanden auch mit Echtzeitinformationen, also dass ich auch zu einem freien Parkplatz komme. In Deutschland meint das in der Regel Autoparkplätze. In Holland kriege ich zum Beispiel von den großen Fahrradparkhäusern auch Echtzeitinformationen. Dann auch ganz, ganz wichtiges Thema, Echtzeitinformationen von Aufzügen. Das ist also insbesondere im Rollstuhl-Routing höchst relevant, ne? Weil wenn der einzige Aufzug zu einem Bahnsteig nicht funktioniert, dann komme ich im Zweifelsfall ja nicht in meinen Zug oder nicht wieder raus oder kann den Umstieg da nicht machen. Und dafür dann Alternativen zu bekommen, wenn da irgendwas kaputt ist, wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Auch in der Entwicklung ist Unterstützung für On-Demand-Verkehre, also insbesondere außerhalb der großen Städte, zunehmend relevant, also sowas wie Anrufsammeltaxis, Rufbusse etc. Da ist aber auch noch viel Arbeit in der Modellierung und Standardisierung der Datenformate und der Schnittstellen insgesamt nötig, weil das noch ein sehr neues und sehr diverses Angebot ist, wie diese Angebote funktionieren. Und zu guter Letzt Tarifinformationen, also ne, was kostet mich die Route? Da werden wir jetzt eher nicht so, dass das Preismodell der Deutschen Bahn nachbilden können. Das ist einfach zu kompliziert und es mangelt an Daten. Und sobald irgendwelche Dynamic Pricing Sachen drin sind, sowieso nicht. Aber so dieser 0815 Verkehrsverbund-Tarif mit irgendwie drei Zonen, Einzel-, Vierfach-, Tages- und Monatskarte, normal ermäßigt, ne, das kriegt man damit schon hin. Genau, dann zu guter Letzt, glaube ich, der meiner Meinung nach wichtigste Punkt an dieser ganzen Sache, die Tatsache, dass das ein rein community-basiertes Projekt ist. Das heißt zum einen, wie bei OpenStreetMap, das funktioniert langfristig nur, wenn da genug Leute mitmachen, und zwar auch in der Fläche. Also ich kann jetzt zwar von hier aus mir den nationalen Fahrplandatensatz von Finnland raussuchen und den irgendwie integrieren, aber ich kann halt nicht ohne weiteres in Finnland im Dorf an die Bushaltestelle gehen und gucken, ob das mit der Realität übereinstimmt. Und wenn es das nicht tut, die richtigen Leute finden, mit denen ich dieses Problem behandeln muss. Dafür muss ich mich vor Ort auskennen, ich muss da die Strukturen und Organisationen kennen. Ich muss im Zweifelsfall die lokale Sprache sprechen. Ne? Das ist von hier aus halt alles ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, wir haben schon über 50 Leute, die da mitgemacht haben. Das entwickelt sich also auch in eine gute Richtung. Der andere Aspekt von Community-Betrieben ist aber halt auch, dass wir da jetzt eine Plattform haben, auf der man neue Sachen aufbauen kann und ausprobieren kann, die vorher einfach viel zu aufwendig gewesen wären. Also wir hatten so ein Beispiel, da wollte jemand Fahrplaninformationen anzeigen für den Community-betriebenen oder den ehrenamtlich betriebenen Bürgerbus in seiner Gemeinde. Ja, die Bausteine sind alle da, ne? Das könnte ich komplett von Grund auf selber aufbauen. Oder ich füge halt einfach den einen Bus hier mit ein. Und das ist nicht nur möglich, das ist auch explizit erwünscht und stößt halt da nicht auf die Reaktion mit, naja, das ist ja nicht relevant und wen interessiert dieser eine Bus, sondern ja gerne, danke, dass du mitmachst, pack es rein. Und wo du schon mal da bist, wie könnten wir denn für so einen Bürgerbus Echtzeitinformationen ermitteln? Ne? Weil es kann ja nicht sein, dass wir da gerade mal so auf dem Datenlevel der Deutschen Bahn unterwegs sind. Anderes Beispiel, ne, wir haben gerade bei den Echtzeitinformationen noch einige Lücken. Es gibt aber an vielen Stellen echte Echtzeitfahrzeugpositionen. Ne? Also könnte ich das eine aus dem anderen ableiten. Interessantes mathematisches Modellierungsprojekt. Könnte ich auch komplett standalone machen. Nur dann sind die Ergebnisse nachher halt auch für sich alleine. Ne? Da hat dann niemand sofort was von. Wenn ich das hier integriert mache, ne, und da kommen schöne Ergebnisse bei raus, stehen die sofort allen zur Verfügung. Oder auch die innovativen UI-Ideen, die wir da im ersten Vortrag von Katrina gesehen haben, das da oben drauf aufbauen zu machen, ne, würde ich total, total cool finden. Also das ist für mich, glaube ich, noch der spannendste Aspekt in dieser ganzen Sache, zu sehen, was da in den nächsten Jahren drumherum und darauf aufbauend noch entstehen wird. Ja, das wäre es dann eigentlich auch schon. Vielleicht noch ganz schnell Werbung für heute Nachmittag, Open Transport Meetup, für alle, die sich mehr zu dem ganzen Mobilitätsthema austauschen wollen. Ja, vielen Dank. Ja.
Vielen Dank, Volker. Auch hier gibt es wieder viele, viele Fragen. Also das Interesse ist groß. Bei Indoor-Daten und Routing, wo hakt es genau und was kann OSM besser machen?
Also beim Indoor-Routing, ich glaube, der erste Punkt ist, dass das Level-Tagging vollständig und korrekt ist. Also dass quasi die Etagentrennung und die Etagenaufteilung funktioniert. Und ansonsten, also insbesondere wenn man in die Rollstuhlprofile geht, das kommt da halt auf extremes Detaillevel an. Ne? Also für ein Rollstuhlrouting ist im Zweifelsfall eine Stufe schon ein Riesenproblem, das ich nicht überwinden kann. Das heißt, das muss alles vollständig und korrekt drin sein. Ne? Also ich würde sagen Level Take und dann Level of Detail.
Weitere Frage, wie hoch ist der manuelle Aufwand, die Datensätze aktuell zu halten?
Das hängt, also es ist natürlich auch wieder regional sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, wo das praktisch kein Aufwand ist, also wo die gleiche stabile URL zuverlässig hochqualitative neue Daten liefert. Da muss ich eigentlich gar nichts machen. Ja, und dann gibt es halt noch so Deutschland und so, ne? Da kann Holger, glaube ich, mehr zu erzählen. Ja, also das Beispiel aus Tunesien, das kann ja sein, dass der Feed einfach komplett weg ist oder dass Importfehler entstehen. Also es ist eine sehr breite Palette.
Gerade vielleicht Anschlussfrage, wie oft werden Import-Pipelines für GTFS-Soll-Daten, also nicht Echtzeitdaten, angestoßen?
Ich glaube, das läuft einmal täglich.
Werden Tickets und Preise eingebunden? Wenn ich ein Abo-Ticket für einen Verkehrsbereich habe, sind bestimmte Verbindungen gegebenenfalls nicht erreichbar?
Das haben wir bisher nicht. Das ist auch vorwiegend ein Datenthema. Also ich muss dafür ja diese Tarifinformationen überhaupt erstmal irgendwie modelliert haben. Wie gesagt, die ersten Schritte, überhaupt Preis- und Tarifmodelle damit reinzubringen, sind in MOTIS in Arbeit. Bis wir da eine Vollständigkeit haben, dass man sowas wie ein Deutschland-Ticket-Filter implementieren kann, ich glaube, das ist noch eine Weile weg, einfach weil die Daten das nicht hergeben.
Würde ich vielleicht mal hier im Saal gar noch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen? Sonst lese ich weiter. Wir haben noch viele Online-Fragen. Wie gut lassen sich Aussagen darüber treffen, wie lange man durchschnittlich mit dem Nahverkehr von A nach B braucht?
Also so größere statistische Analysen, das war jetzt bisher nicht unser Fokus, aber es gibt aktuelle Entwicklungen auch in MOTIS für Isochron-Routing und sowas. Ne? Also offenbar gibt es auch Leute, die Interesse haben, dieses Thema weiter auszubauen. Wir haben halt einen sehr großen Datensatz, auf dem man jetzt auch vielleicht solche Analysen machen kann, stellenweise auch mit Echtzeitinformationen. Da kann ich jetzt aber inhaltlich, glaube ich, weniger zu sagen, weil das nicht meine Baustelle ist.
Dann eine Frage zu Walhalla, dass er gerade vorher dran war. In dem Feld Public Transport hat Walhalla seine Schwächen, wird hier geschrieben. Gibt es einen Austausch mit den Entwicklern von Walhalla, um hier Synergieeffekte zu erzielen?
Mit Walhalla, speziell zu Public Transport, weiß ich jetzt nicht. Wir hatten Austausch mit Walhalla in den Anfängen für Straßenrouting, weil das damals, oder als wir angefangen haben mit MOTIS, beziehungsweise MOTIS da noch keine eigene Implementierung hatte, sondern dass das auf Walhalla, OSRM und ich glaube noch einen, ne, als Backend fallen konnte oder als Backend nutzen konnte. Nichts davon hat für uns damals mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen funktioniert. Von daher gab es da Austausch, ob wir das irgendwie hinkriegen, aber jetzt zu dem Transit-Thema glaube ich nicht. Wenn überhaupt Felix, der gleich den Vortrag im Anschluss hier hat nach der Kaffeepause, der ist, glaube ich, was die Routing-Sachen angeht, der bessere Ansprechpartner.
Gibt es zwischendurch jetzt mal Fragen aus dem Saal? Alle hören zu.
Ich finde die GBFS und GTFS Realtime-Formate extrem interessant. Nachdem ich mir die Datensätze halt auch von Transitis mal ein bisschen angeguckt und alles runtergezogen habe, in Deutschland ist die Abdeckung ja wirklich, also für Realtime-Sachen recht gering. Seht ihr da irgendwie einen Trend, eine Verbesserung?
Jein. Also wie gesagt, Fernverkehr ist, weigert sich die Deutsche Bahn beharrlich, auch wenn sie das... Ich glaube, die haben das exklusiv an Google gegeben. Das Gerichtsverfahren haben sie verloren, aber das hat trotzdem keine sichtbare Wirkung. Wo wir am ehesten Verbesserungen sehen, ist bei Echtzeitdaten im Nahverkehrsbereich. Da gibt es einen Delphi-Feed, der hat abenteuerliche technische Probleme. Also da ist irgendwie es ist ein bisschen besser geworden, aber da ist der Aggregationsservice alle paar Minuten gecrashed und hat dann seinen Zustand verloren. Das heißt, die Echtzeitinformationen haben immer so zugenommen und dann sind sie komplett weggebrochen. Also es gab so ein schönes Sägezahnmuster. Da hat jetzt jemand einen Akkumulationsservice geschrieben, der das quasi diesen Zustand speichert und dann einen neuen Feed generiert, der mit der Zeit wächst. Das heißt, wir haben damit mit irgendwelchen Workarounds die Lage ein bisschen verbessern können. Da gibt es auch Austausch mit den Leuten bei Delphi, um das zu verbessern. Also ich glaube, da sieht man ein bisschen eine Verbesserung. Wie viel von den Daten, die überhaupt existieren, für uns im Moment erreichbar sind, ist aber halt auch so eine, also ich kenne die Baseline nicht, ne? Also ich weiß nicht, wie viel Daten denn da sind, die wir eigentlich bekommen könnten. Ne? Also wenn keiner trackt, wo der Bus ist, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie viel, also dann gibt es die Daten einfach nicht. Ne?
Dann würde ich vielleicht noch eine letzte Frage stellen, die online gestellt wurde. Wie werden die GTFS-Daten mit OSM-Daten, zum Beispiel Haltestellen, verknüpft?
Wie das jetzt technisch im Detail geht, ich glaube, das ist auch eine Frage an Felix. Die Verknüpfung von OSM-Haltestellendaten und GTFS-Haltestellendaten. Ich glaube, das ist rein location-based, ne?
Es gibt verschiedene Faktoren. Also wir verwenden quasi natürlich die Distanz, also location-based, aber auch welche Verkehrsmittel fahren da. Das kann man ja auch in OpenStreetMap eintragen. Der Name ist relevant, die Referenz, also man kann ja per ref-if-opt eintragen, quasi eine DHID-ID, wenn die übereinstimmt, dann ist das quasi 100% Match, dann ist auch die Distanz nicht mehr so wichtig. Also wir versuchen da ganz viele Heuristiken zusammenzuschmeißen und meistens klappt es manchmal aber auch dann nicht.
Ja, und das ist natürlich dann auch aus der OpenStreetMap-Perspektive wieder so ein Aspekt, ne? Alle diese Tags sind dann relevant und helfen, das Ergebnis zu verbessern. Und wer hier versucht hat, in Münster am Hauptbahnhof den richtigen Bus zu finden, der weiß, warum mastscharfes Routing wirklich relevant ist. Weil die richtige Haltestelle zu finden, ohne das auf der Karte zu sehen, ist da echt nicht ganz so einfach.
Gut, dann schließen wir hier ab. Wir haben jetzt Kaffeepause. Nochmals vielen Dank, Volker.
Danke.